Heute bei «Apropos» helfen im Gazastreifen. Seit einem halben Jahr ist Krieg im Gazastreifen. Die Situation für die Bevölkerung wird dabei immer schwieriger. Es fehlt an Strom, an Essen, an Wasser. Es fehlt an allem. Auch die Situation für die Helferinnen und Helfer wird immer komplizierter. Sie helfen unter extremen und gefährlichen Umständen. Manchmal auch unter lebensgefährlichen. Erst vor kurzem mit dem Tod von 7 Mitgliedern von World Central Kitchen für internationale Schlagzeilen gesorgt.
The World Central Kitchen has suspended aid operations in Gaza after an Israeli airstrike killed 6 international workers from the charity and their Palestinian driver. The aid workers were driving in a clearly marked convoy branded with the charity's logo. World Central Kitchen said the attack occurred even though the charity had coordinated in advance about the convoy with the Israeli military.
Was kann man als humanitäre Organisation in dieser Situation überhaupt noch machen? Wie helfen und sich dabei selbst schützen? Und ein bisschen allgemeiner gesprochen, was macht die Schweiz momentan noch im Gazastreifen? Wir stellen heute bei «Apropos» 3 Menschen vor, die direkt oder indirekt der Bevölkerung im Krieg helfen. Und zwar machen wir das mit Alexandra Aregger. Sie ist Reporterin im Inland von Tamedia und hat die Helferinnen und Helfer zusammen mit dem Tobias Holzer vom Podcast-Team interviewt. Hoi Alexandra.
Hoi Philipp.
Alexandra, wir fangen an im Spital und zwar mit der Anja Betzold. Wer ist sie?
Ich bin eine freiberufliche Hebamme und im Moment gerade in Berlin und seit 2018 arbeite ich für Ärzte ohne Grenzen. Mache das nicht hauptberuflich natürlich, sondern wirklich immer nur ab und zu Einsätze.
Anja ist 53, lebt in Berlin und ist, wie sie gesagt hat, freiberufliche Hebamme. Und sie war darum auch schon in mehreren Konfliktgebieten, gewesen, im Irak oder auch im Jemen.
Das ist ja klar, dass sie auch in Gazastreifen geht.
Also sie wurde angefragt worden von Médecins Sans Frontières und hat gefunden, doch, ich möchte das machen. Ich kenne mich ja mittlerweile auch aus mit Konfliktgebieten, ist dann aber doch überrascht gewesen, weil der Einsatz in Gaza, sie war im Februar für 3 Wochen dort, gewesen, der war dann doch ganz anders gewesen. Und zwar aus 2 Gründen. Erstens, es herrscht aktuell Kriegsgeschehen. Also es wird noch gebombt. Man bekommt das auch in Rafah, wo sie war, sehr nahe mit über. Was man hier hört, das sind Drohnen, die Anja Betzold von ihrem Zimmer aus aufgenommen hat. Israel, die hat ja ganz viele Drohnen im Einsatz. Und der Sound und auch Bombeneinschläge, die sind in Gaza praktisch durchpräsent. Und zweitens, die Menschen können nie her. Keiner nimmt sie auf, sie sind nie sicher.
Das hat sie gerade selber gesehen, wo sie angekommen ist, oder?
Genau.
Man muss sich das wirklich vorstellen, es ist so ein... Also ein Bild wäre vielleicht, man ist auf einem Konzert draußen, Open-Air-Konzert, und versucht mit dem Auto durch ein Open-Air-Konzert durchzufahren. So fühlt sich das an. Also man muss wirklich so Schritttempo ganz vorsichtig fahren. Die Menschen sind natürlich sehr sensibel und auch, ne, also so angestrengt. Und da kann man jetzt nicht noch hupen, damit die auseinandergehen, sondern man muss wirklich sehr, sehr, sehr vorsichtig und lächelnd im Auto versuchen, da durchzukommen.
Wo geht sie genau arbeiten?
Also sie ist in Rafah, das ist eine Stadt ganz im Süden unten. Seit Kriegsbeginn sind über 1,4 Millionen Menschen dorthin geflüchtet. Also dorthin konzentriert sich im Moment das humanitäre Leid sehr stark. Sie hat dort in einem Spital gearbeitet und hat mit ihrem Team eine Wochenstation betreut, um die Frauen und die Babys, die Neugeborenen dort zu versorgen.
Ist das einzige Spital, wo die Mütter noch ihre Kinder gebären können?
Genau, also es ist die einzige noch aktive Geburtsklinik im ganzen Land.
Wie viele Geburten hat sie pro Tag erlebt?
Sie hat schon gesagt, das könnte man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Vor Kriegszeiten hat sie ungefähr 20 Geburten am Tag gegeben, heute sind es 100. Und das ist zusätzlich auch sehr schwierig zu handeln, weil es sehr viele Frühgeburten gibt. Die Mütter sind verständlicherweise sehr gestresst, sie sind traumatisiert. Das führt dazu, dass sehr viele früh gebären. Und sie waren auf der frühen Station und das Bild, das vergesse sie nicht mehr, weil sie total überfüllt war.
3 bis 4 Babys lagen in einem Inkubator. Es piepte überall an den Monitoren. Die Ärztinnen, die sind da hin und her gerannt, um zu gucken, okay, welches Kind ist es, das, was braucht es gerade. Die kamen überhaupt nicht hinterher. Und das war wirklich für mich so erschütternd, dieses Bild. diese Babys zu sehen, die da wirklich um ihr Überleben gekämpft haben und eigentlich sich selbst überlassen waren, weil keiner hinterherkam, sich um sie zu kümmern.
Was sind die grössten Schwierigkeiten, die sie angetroffen hat?
Also grundsätzlich das, was alle medizinischen Fachkräfte Probleme haben. Sie sind viel, viel zu wenig für die vielen, vielen Patientinnen und Patienten, die es hat in Gaza. Dazu, wie man auch die Öffentlichkeit ja mittlerweile sehr gut mitbekommen hat, sind die Hilfslieferungen blockiert. Auch die von Médecins Sans Frontières sind immer wieder an der Grenze gestanden und nicht ins Land hineingekommen. Folglich fehlt es ihnen auch immer mehr an Medikamenten und an Materialien, die sie brauchen, um zu arbeiten. Und Tanja Besold hat sehr eindrücklich erzählt, was das im Alltag plötzlich für Probleme verursachen kann.
Im Krankenhaus gab es eine Zeit lang keine Nabelklemmen mehr. Also Babys müssen ja, die Nabelschnur muss ja abgeklemmt werden nach der Geburt und das muss auch richtig fest sein. Und die hatten sie dann nicht mehr und man hat einfach die Nabelschnur abgebunden mit Garn oder irgendwas, das ist ein spezielles Garn, das hatten sie da, haben das aber zum Anfang, weil sie es eben auch nicht gewohnt waren und nicht kannten, nicht richtig zugebunden und das hatte dann zur Folge, dass die Babys zu uns auf die Station kamen und aus dem Nabel geblutet haben und die Frauen natürlich total verzweifelt waren und Babys haben ja auch nicht so viel Blut, ne? Sie können auch ganz schnell dann wirklich verbluten.
Wenn da so viele Frauen jeden Tag Kinder auf die Welt bringen, können die überhaupt bleiben dann nachher?
Es ist nicht unbedingt eine Frage vom Können, sondern vom Wollen. Tanja Besold hat erzählt, dass ganz viele sehr schnell wieder aus dem Spital raus wollen, weil sie aus der Vergangenheit gelernt
haben. Sie wussten, dass Krankenhäuser kein sicherer Ort sind. Das haben sie ja gelernt aus der Vergangenheit, dass auch Krankenhäuser eben nicht sicher sind und auch bombardiert werden. Und die Frauen haben auch das Krankenhaus nach der Geburt, selbst wenn wir ihnen was angeboten haben, gesagt, jetzt bleiben Sie doch noch hier, wir haben hier alles, wir kümmern uns. Die sind ganz schnell wieder aus dem Krankenhaus raus, weil sie Angst hatten. Sie hatten einfach Angst, im Krankenhaus zu sein und haben das bevorzugt, in ihrem kleinen Zelt unter ihren Planen zu sein, als im Krankenhaus, weil sie Angst hatten.
Eine der wichtigsten Organisationen für die Hilfe im Gazastreifen ist UNRWA, die Hilfsorganisation für Palästinenser. Die ist recht unter Druck gekommen, nachdem Vorwürfe laut geworden sind, dass eine Mitarbeiter von ihnen mitgeholfen hat beim Hamas-Massaker am 7. Oktober. Wie sieht die Situation bei der UNRWA heute aus?
Sie ist immer noch massiv unter Druck. Also so Vorwürfe, dass sie irgendwie verbandelt sind mit der Hamas, die hat es schon früher gegeben. Jetzt in diesem Kontext ist es für sie verheerend. Erste Geldgeber haben zwar wieder Zahlungen zugelassen, aber sie sind immer noch massiv unter Druck.
Mhm. Das heisst, haben sie noch Geld oder haben sie kein Geld mehr?
Ja, nicht mehr viel. Wie Sie sagen, Sie geben nicht Zahlen raus, wie viel Sie jetzt effektiv noch haben. Sie nennen eher Daten. Und zwar haben Sie gesagt, wenn in der nächsten Woche nicht mehr Länder ihre blockierten Zahlungen freigeben, dann müssten Sie Ende Mai quasi aufhören und ihre Arbeit einstellen im Gaza. Ich meine, man muss sich vorstellen, es geht um sehr viele Millionen. Die USA ist der wichtigste Geldgeber, der hat 60 Millionen eingefroren. Deutschland zum Beispiel zahlt wieder an die UNRWA, aber nur für Projekte außerhalb von Gaza. Also es sind riesige Beträge, die ihnen fehlen.
Die Information hast du von Sam Rose. Du hast mit ihm geredet, wer ist er?
Sam Rose gehört zum Management von der UNRWA. Er ist Planungschef vom Palästinenser Hilfswerk. Das heisst, zu normalen Zeiten macht er einfach die strategische Planung in den verschiedenen Ländern, wo die UNRWA tätig ist. Er ist seit über 20 Jahren immer wieder in Gaza. Er kennt das Gebiet sehr gut. Er hat auch über mehrere Jahre dort gewohnt.
You know, we've been thrown overnight into a situation where all the systems, all the structures that we had in place were no longer relevant, and we're not assisting, you know, providing education to 300,000 children. We're providing flour to 1.9 million people, refugees and non-refugees.
Was ist denn seine grösste Schwierigkeit im Moment, abgesehen davon, dass man das Geld ausgeht?
So eindrücklich ist es, man hat mit ihm reden, wo er wirklich noch in Rafah selber gehockt ist. Er war dort im Gesundheitszentrum von der UNRWA. Das ist quasi im Moment so ein bisschen die Schaltzentrale für ganz viele Organisationen. Die arbeiten ja auch viel zusammen und er hat wirklich aus dem Fenster geschaut und hat gesagt, draussen, ich sehe einfach aber Tausende von Leuten und wir mögen hinten und vorne nicht nachher eigentlich denen zu helfen. Sie haben eigentlich das grundsätzliche Problem, gerade auch als Planungschef, dass man eigentlich gar nicht kann planen.
So right now, you know, at any one moment, the humanitarian community in Gaza is planning for two very different scenarios. We're under pressure. We need to plan for potential ceasefires. At the same time, we need to plan and we need to be ready for an operation in Rafah, which would have catastrophic consequences on the 1.2, 1.4 million people who are living here.
Hat er darüber geschwätzt, wie gefährlich die Arbeit momentan ist?
Ja, die ist sehr gefährlich. Das hat man, gerade wie du eingangs erwähnt hast, gesehen, wo 7 Mitarbeitende von World Central Kitchen in Gaza getötet worden sind. Was dort sehr anschaulich war, ist, dass sie wirklich gezielt angegriffen worden sind. Sie sind unterwegs gewesen in einem Auto, sie sind angeschrieben gewesen und sind von israelischen Drohnen beschossen worden. Wenn man aber eben mit diesen Leuten redet, wie wir jetzt mit dem Sam Rose und auch weiteren humanitären Helferinnen und Helfer, sind es trotzdem ein bisschen erstaunt gewesen, dass der Fall so Wellen geworfen hat, weil sie sagen, die meisten, die hier innen arbeiten, wissen, dass es sehr gefährlich ist, hier zu arbeiten. Die meisten sind auch selber Palästinenserinnen und Palästinenser. Von denen sind schon sehr viele getötet worden. Die UNRWA zum Beispiel beziffert etwa 170 Mitarbeitende, die gestorben sind. Und hinzu kommt, dass ja, auch für die Mitarbeitenden ist das Ganze sehr dramatisch. Auch sie sind schon mehrmals vertrieben worden innerhalb des Landes. Sie haben Familienangehörige verloren, Freunde verloren. Und Sam Rose hat recht eindrücklich gesagt, also gewisse verlieren an einem Tag ein Familienmitglied, am nächsten Tag können sie wieder arbeiten, weil sie halt einfach braucht.
I mean, I've known most of the UNRWA national staff for 20, not most of them, but some of them with whom I work now on a daily basis. I've known them for 20 plus years. And in many ways, we've grown up together and I've seen them through successive cycles of conflicts and how they've dealt with it, how they've responded, how they put everything to one side and just work. I mean, staff who have lost family members, immediate family members in bombings, come to work. The following day, staff who've lost their homes, family members' homes, come to work the following day and just get on with it.
Du sagst, es gibt ein gewisses Unverständnis oder so ein bisschen Erstaunen darüber, dass es so viele internationale Schlagzeilen gibt wegen den 7 Mitarbeitern. Eben, es war eine internationale Organisation, sie sind auch Amerikaner gestorben. Das ist wahrscheinlich mit der Grund, warum es für so viel Aufsehen gesorgt hat. Hilft Ihnen die Aufmerksamkeit auch auf die andere Seite?
Also grundsätzlich kann man schon sagen, es erhöht den Druck auf Israel nochmal, weniger Zivilistinnen und Zivilisten zu bombardieren und eben Helferinnen und Helfer. Aber im Endeffekt, es geht weiter wie bisher. Es hat sich nichts daran geändert, wie Israel in Gaza operiert. Von dem her wird sich zeigen, ob sich langfristig etwas ändert wegen dem Fall.
An der Spitze von der UNRWA ist auch ein Schweizer, Philipp Lazzarini. Was macht eigentlich die offizielle Schweiz jetzt im Zusammenhang mit der UNRWA?
Also die offizielle Schweiz hat auch die Gelder sistiert für die UNRWA für das Jahr. Es ist noch kein Rappen ausgezahlt worden und es ist ein grosses Politikum. Jetzt kürzlich hat die Außenpolitische Kommission vom Nationalrat den Lazzarini empfangen und so wie wir das ein bisschen gehört haben, ist das recht ein Verhör gewesen, eben wegen diesen Vorwürfen von der Beteiligung am Hamas-Terror. Vorläufig hat die Schweiz noch nicht entschieden. Das wird wahrscheinlich Ende April passieren, ob man das Geld zahlt an die UNRWA.
Bevor wir weiter über die offizielle Schweiz reden, komm, wir schauen mal noch eine private Organisation an, die auch aus der Schweiz ist.
Mein Name ist Marina Peterhans. Ich bin Programmverantwortliche in Nahost für Frieden, und zwar seit 2019. Das heisst, ich arbeite in der internationalen Zusammenarbeit, vor allem mit Frauenrechtsorganisationen jetzt in Israel und Palästina.
Frida gehört zu den ganz kleinen Organisationen, die noch in Gaza indirekt jetzt aktiv sind. Das ist eine feministische Friedensorganisation, die zu Bern ist. Die gibt es schon seit Jahrzehnten. Die arbeiten auch schon viele, viele Jahre in diesem Gebiet. Feministisch, weil sie mit Frauenrechtsorganisationen in diversen Ländern zusammenarbeiten, auch israelische und palästinensische. Und Frieden, weil sie erreichen wollen, dass Frauen und Jugendliche ohne Gewalt und Diskriminierung leben können.
Gibt es denn viele so kleine Organisationen aus der Schweiz, die jetzt in Gaza helfen?
Nein, das sind ganz wenige. Wir haben versucht, uns eine Übersicht zu verschaffen und es sind wirklich eine Handvoll, die wirklich jetzt noch aktiv sind. Von den Grossen natürlich, da gibt es noch einige, die Sitz in der Schweiz haben, wie das Internationale Rote Kreuz, der Echtisom. Von diesen Kleinen ist Frieda eine von den wenigen und sie leistet auch, sage ich jetzt mal, außergewöhnliche humanitäre Nothilfe.
Was machen sie denn genau?
Sie haben schon vor dem Krieg psychosoziale Unterstützung angeboten für Frauen und ganze Familien. Und jetzt haben sie sich auch darauf konzentriert, das auch während der Kriegssituation zu machen. Also sie helfen auf zwei Ebenen. Das erste sind Direktzahlungen und das zweite ist psychosoziale Unterstützung. Die haben sie schon vor dem Krieg geleistet und jetzt sieht die folgendermaßen aus. Sie organisieren mit ihren Partnern vor Ort Programme in den Flüchtlingscamps. Zum Beispiel tägliche Mahlkurse oder Sportprogramme für die Kinder, damit sie mal aus dem Kriegsalltag rausgeholt werden. Oder sie machen Gesprächsrunden mit Erwachsenen, um einen Umgang zu finden mit ihren Traumata.
Man muss sich vorstellen, für das Kind im Gazastreifen, einfach der permanente Stress von diesen Bombardierungen, also es ist ja etwas, was sehr fest im Körper fest sitzt, oder so die Traumas, die liebe Leute zu verlieren, zu müssen zu flüchten, sehr viele von denen sind irgendwie 4-5 Mal haben sie müssen flüchten. Es ist eigentlich so eine permanente, extreme Stresssituation. Und was man eigentlich wie jetzt in dem Fall mit diesen Kindern macht, ist, dass man mindestens einmal am Tag einfach so einen Moment schafft, wo sie wirklich ein bisschen dem Kriegsalltag entfliehen und wollen abschalten, an irgendetwas anderes denken und wie auch eben wieder gemeinsam zum Beispiel Sport zu machen oder gemeinsam etwas aufzubauen.
Das andere sind eben die Direktzahlungen. Sie übermitteln Bargeld an über 1'500 Familien, zum Beispiel an alleinerziehende Mütter oder solche, die vor dem Krieg schon prekär gelebt haben.
Wie stellen Sie sich, dass das Geld an die Richtigen geht?
Das ist eine sehr wichtige Frage. Ja. Sie haben für das ein ausgeklügeltes System. Und zwar können die Familien, wo das Geld zusteht, die können an Cashing Points das Geld abholen. Das sind wie so Verkaufsstellen von der Bank of Palestine, wo Bankangestellte dann dort sind. Und die haben dann Listen, wo sie darauf sehen, wer hat Anrecht drauf. Sie kommen dann dort her, müssen ihre ID vorzeigen und bekommen dann das Bargeld. Und das ist ein System, das es auch schon in anderen Konfliktregionen gegeben hat. Das wird auch von der UNO mitkoordiniert. Und zwar gibt es so eine Non-Profit-Organisation, die schaut erstens mal, welche von diesen Cashing Points offen haben können. Das hängt natürlich vom Kriegsgeschehen ab, aber auch von der Liquidität. Und zweitens mal schauen sie auch über die Organisationen hinweg die Listen abgleichen. Das heisst, sie schauen, dass die Familien nicht mehrfach getroffen sind oder haben auch Sanktionslisten, damit keine Familien Geld bekommen, die irgendwie mit dem Hamas-Terror zum Beispiel in Verbindung gebracht werden.
Grundsätzlich ist es oftmals bei der humanitären Hilfe, vor allem in den letzten Jahren, sind die Bargeldzahlungen, das ist wirklich so als Ansatz, ist das sehr fest. Wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht und wirklich die Erfahrung gemacht, dass halt wirklich das den Menschen in dem Moment am schnellsten zugute kommt und dass sie wirklich ihre Grundbedürfnisse mit dem decken können.
Alexander, man hat drei Helferinnen und Helfer kennengelernt, eine Hebamme, eine Mitarbeiter von der UNRWA, eine Mitarbeiterin von einem kleinen Schweizer Hilfswerk. Was tut die drei Vereine?
Ich würde sagen, sie alle kennen andere Kriegs- und Konfliktregionen. Sie alle finden aber, Gaza ist einfach wahnsinnig außergewöhnlich.
Das unterscheidet es zu anderen Krisen und Einsätzen, die ich erlebt habe, dass das wirklich einerseits, wie gesagt, das aktive Kriegsgeschehen ist und auch, dass die Menschen gar nicht flüchten können.
Es hält keinen sicheren Rahmen im Gazastreifen, um humanitäre Hilfe leisten. Und ich glaube, dass man so ein bisschen das Gefühl hatte, dass vielleicht die internationalen humanitären Helfer, dass wir die einen sicheren Rahmen haben. Und ich glaube, das ist so der einschneidende Moment.
Es ist nicht sicher, weil der Krieg noch voll in Gang ist und weil nicht klar ist, ob Israel seine Drohung wahrmacht und eine Offensive in Rafah startet. Also alles in allem ist es sehr gefährlich, dort zu arbeiten, und die politischen Differenzen, die haben sehr direkten Einfluss auf die humanitäre Arbeit.
Gibt es etwas, was Sie trennt?
Ja, ich glaube schon, wie nöch sie eigentlich am Geschehen sind. Also die Hebamme, Anja Besold, die ist wirklich mit drin gestanden, quasi dem medizinischen Leid. Der Sam Rose kennt die planerischen Probleme, die auch sehr zentral sind, damit das Ganze funktioniert. Und die Marina Peterhans von Frida sieht, was es mit der Psyche der Menschen macht.
Gestern haben so mal Workshops stattgefunden mit Kindern in einem Flüchtlingscamp. Und es haben alle haben zerstörte Häuser gemalt, zum Beispiel, haben irgendwie die Raketen, die Präsenz im Kriegsalltag, so das düstere Bild, das all die Kinder gezeigt haben in dem Moment. Dort halt wie, ja, weist darauf hin, wie einfach die Stresssituation ist.
Das sind alles mehr oder weniger private Organisationen. Was macht denn die offizielle Schweiz momentan noch im Krieg?
Einerseits ist sie politisch noch involviert. Der UNO-Sicherheitsrat hat ja gerade kürzlich in einer Resolution den Waffenstillstand gefordert. Dort war die Schweiz maßgeblich auch beteiligt daran, dass das zustande kam. Dann quasi direkt humanitär engagiert ist mehr oder weniger die DEZA, also die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit. Die arbeitet, wie auch in anderen Konfliktregionen, mit Organisationen zusammen, unterstützt die, zum Beispiel das IKRK.
Wie geht es denn jetzt weiter?
Ja, das weiss eigentlich niemand so ganz genau. Also, es gibt die zwei Szenarien, die in Rafah sehr im Vordergrund stehen. Einerseits kommt es zu dem Waffenstillstand und damit auch ein bisschen zu einer Verschnaufpause für die Menschen, wobei die wenigsten wirklich daran glauben, dass das wird kommen in absehbarer Zeit. Und das andere ist eben die Offensive, die natürlich das Ganze noch viel mehr verkomplizieren und auch das Leid noch mal auf ein anderes Level bringen. Und über was wir bisher nicht geredet haben, ist der Norden von Gaza. Dort sind bis vor kurzem praktisch gar keine Hilfslieferungen gekommen. Die UNRWA, die darf gar nicht hergehen. Darum ist der Hunger auch besonders gross. Die Tage hat gerade die US-Behörde für internationale Entwicklung gewarnt, dass sie davon ausgeht, dass im Norden schon eine Hungersnot herrscht. Immerhin hat Israel kürzlich einen neuen Grenzübergang für Lieferungen in Norden geöffnet, aber die Situation dort ist noch mal dramatischer. Es hat schon Hungertote gegeben, vor allem kleinere Kinder. Und seit dem Angriff vom Iran letztes Wochenende befürchtet recht viel, dass Israel jetzt wieder weniger unter Druck ist, mehr humanitäre Hilfe zuzulassen. Weil dieser Druck, der ist nach der Tötung der Mitarbeitenden von World Central Kitchen sehr gross gewesen. Alle drei, die wir kennengelernt haben, die wünschen sich vor allem eins, dass der Krieg bald aufhört oder es immer hier Pause gibt.
Wie kann man jetzt das erste Mal den Waffenstillstand, einen permanenten Waffenstillstand hervorbringen oder irgendwie unterstützen und so direkte Gewalt unterbinden?
Natürlich der höchste Wunsch ist, dass dieser Krieg aufhört, so schnell wie möglich, und die Menschen wieder eine Realität haben, dass sie wieder was aufbauen können, was ja immer noch ein Riesenweg ist, für sie wieder alles aufbauen zu müssen.
We want a future in which the people of Gaza can have the values that they aspire to, that the Palestinians can be given those opportunities and be given those chances and just the real, real determination and desire that this will be the last war that these people, the people of Palestine have to go through, and that there can be a better future.
Danke, Alexandra.
Danke dir.
Wir können auch noch lesen, was die Helferinnen und Helfer erleben im Gazastreifen. Die aufgezeichnet von Alexandra Aregger und Tobi Holz, die ich sehr gerne verlinke im Episodenbeschreibung. Die Folge hat auch der Tobi Holz produziert. Ich habe geschwänzt mit Alexandra Aregger. Danke für die Zugelassenheit. Bis morgen. Ciao zusammen.